Deutschlandfunk. Korso. Kunst und Pop.
Mit Adalbert Sinjavski. Und das sind unsere Themen heute aus Kunst und Pop. Glaub ihnen nicht über den richtigen Umgang mit Verschwörungserzählungen. Es lebe die Nacht, eine Ausstellung der Geschwister Sieverding feiert mitten in der Pandemie die gute alte Clubkultur. Und diese Schuhe muss ich haben. Was ist dran am Modehype um Crocs und Co.? Manche vergleichen sie mit Kate Bush oder Joni Mitchell. Das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen für das Debüt, aber die Berliner Musikerin Cat liefert doch ein festlich instrumentiertes, hübsches Stück Pop, wie hier bei Surface. Katharina Schorling alias Cat mit dem Song Surface hier bei Corso Kunst und Pop. Glaub ihnen nicht. So haben wir unsere Gesprächsreihe beschrieben, in der wir auf die Macht von Verschwörungsmythen blicken wollen. Denn auch im Pop sind Verschwörungsideen virulent. Die Mondlandung war nur eine filmische Inszenierung von Stanley Kubrick. Beatle Paul McCartney ist längst schon tot, während der King of Rock'n'Roll Elvis lebt. Und viel ernster natürlich, Stars wie Michael Wendler stellen Corona in Frage. Rapper glauben an die jüdische Weltverschwörung. Dana Buchzig ist Journalistin und wissenschaftliche Dozentin und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Verschwörungsmythen. Vor der Sendung haben wir telefoniert. Guten Tag, Dana Buchzig.
Hallo.
Angenommen, mein bester Freund hört Musik, in der vom angeblichen Finanzjudentum und der Macht der Familie Rothschild die Rede ist. Meine Gegenargumente prallen an ihm ab. Wie kann ich ihn dennoch erreichen?
Das Wichtigste beim Umgang mit Radikalisierung ist, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir tatsächlich nicht nach Bauchgefühl agieren. Das Bauchgefühl sagt uns, das ist ein Akutfall, das ist ein Notfall, wir müssen jetzt sofort handeln, wir müssen die richtige Faktensammlung rauskriegen und dann wird sich das Problem auch schnell beheben. Radikalisierung ist aber ein sehr komplexer Prozess, der auch Zeit braucht. Das heißt, auch wir müssen uns Zeit nehmen und uns damit wirklich auseinandersetzen, wenn wir der anderen Person helfen wollen. Und da geht es erstmal ganz stark darum zu verstehen, Welche Funktion erfüllt Radikalisierung für diese Person im Alltag? Was ist der konkrete Nutzen, den sie daraus zieht?
Also faktenbasierte Entkräftung, ne, dieser Gegenrede, das ist aber doch genau das, was wir im demokratischen System als den richtigen Weg ansehen.
Da muss man natürlich differenzieren. Also prinzipiell ist faktenbasierter Austausch ganz wichtig. Natürlich für unsere Demokratie ist es wichtig, seine eigene Meinung zu haben, die auch zu vertreten. Radikalisierung ist aber ein Phänomen, bei dem das einfach nicht greift. Und natürlich haben wir jederzeit die freie Möglichkeit, uns mit Menschen zu streiten und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Viele von uns haben das auch schon probiert. Und viele von uns haben dann eben auch entsprechend bemerkt, wenn wir online diskutieren oder auch wenn wir mit Familienmitgliedern oder mit Freunden faktenbasiert argumentieren, funktioniert das nicht. Das heißt, da ist wirklich die Herausforderung zu sagen, ich gehe dann einen anderen Weg, der eben auch im Zweifelsfall besser funktionieren kann.
Und andere reagieren mit Kontaktabbruch oder blockieren Verschwörungsanhänger im Netz, auch falsch?
Online rate ich sowieso tatsächlich immer dazu, sich überhaupt nicht auf Diskussionen mit fremden Menschen einzulassen. Es gibt, das ist ein sehr schönes Wort wissenschaftlich, den Online-Disinhibition-Effekt. Das bedeutet, dass Diskussionen online mit fremden Personen einfach viel schneller eskalieren, weil wir unser Gegenüber nicht sehen können und dadurch auch die Regeln, die wir sonst haben und fühlen im Kontakt, eben nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wir gleiten ganz schnell ab in eine Respektlosigkeit. Das gilt wirklich für alle, auch nicht nur für radikalisierte Menschen. Und es kommt im Zweifelsfall überhaupt keinen Diskurs und nichts Konstruktives zustande.
Sie geben ja auch Seminare an Universitäten, Stiftungen, fragen Sie nach Beratung. Wer kommt denn in diese Seminare?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in der ehrenamtlichen Beratung habe ich vor allen Dingen junge Erwachsene, also so zwischen 18 und 35 Jahren, wo es vor allen Dingen um Angehörige geht oder um Partner, die in radikale Gruppierungen abgleiten und wo es dann einfach natürlich eine große Sorge gibt und eine große Ratlosigkeit. An der Uni unterrichte ich Menschen, die sich auch beruflich einfach mit dem Thema Hass im Netz auseinandersetzen werden müssen und da überlegen müssen, wie kann man da konstruktiv und professionell umgehen. Ich berate aber auch Menschen aus dem dritten Sektor, also EntscheiderInnen, die ja leider auch sehr häufig mit Hass, mit verbaler Gewalt konfrontiert sind und schauen müssen, wie können wir da Wege finden, damit gut umzugehen und uns auch selbst im Alltag zu schützen.
Wo wird denn am meisten für Verschwörungsideen geworben?
Also tatsächlich ist es so, dass Radikalisierung im weitesten Sinne überall stattfindet. Also man macht oft den Fehler zu glauben, Radikalisierung ist so ein Phänomen der Abgehängten oder von Menschen, die vielleicht keinen hohen Bildungsgrad haben oder was auch immer. Aber Radikalisierung findet in allen Gesellschaftsschichten statt, ist einfach ein Phänomen, das uns alle angeht.
Und warum ist es gerade eine Zeit der Hochkonjunktur für Verschwörungsmythen? Zumindest hat man das Gefühl.
Absolut. Es ist aber nicht so, dass die globale Pandemie quasi auf magischem Wege jetzt eine Radikalisierung hervorgerufen hat in der Masse, sondern die Pandemie wirkt als Beschleuniger. Das heißt, dadurch, dass sich jetzt ganz viel verändert, dass natürlich auch viele beängstigende Faktoren eintreten in unser Leben, sorgt das für eine Art von Verunsicherung und das kann Probleme, die schon vorher vorhanden waren, massiv beschleunigen und verstärken. Und das ist das, was wir gerade sehen.
Sie selbst, habe ich gelesen, waren als Jugendliche Teil einer, so heißt es, radikalen Sekte und haben den Ausstieg geschafft. Hatten Sie auch Menschen um sich herum, die Ihnen auf diese Weise geholfen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich ganz viel Glück hatte und dass ich immer wieder auf Menschen gestoßen bin, die mich so angenommen haben, wie ich bin, die im Zweifel zwar gar nicht so viele Fragen gestellt haben, sondern ja, die mich einfach akzeptiert haben. Und ich glaube, dass diese soziale Wärme, wie ich immer dazu sage, ein ganz wichtiger Faktor dafür war, ja, diesen Ausstieg zu schaffen und eben auch zu verstehen, dass ich einen Platz in der Welt habe, dass ich da auch willkommen bin.
Haben Sie quasi aus diesem Ausstieg die Schlüsse für Ihre Arbeit gezogen oder haben Sie auch Psychologie studiert oder sich da hineingearbeitet wissenschaftlich?
Ich bin Autodidaktin, kann man sagen. Also ich habe wirklich, seit ich ausgestiegen bin, alles gelesen, was mir zum Thema in die Finger gekommen ist. Also Psychologie, vor allen Dingen Sozialpsychologie, Extremismusforschung und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ich einen großen Vorteil hatte, weil ich auch als Kind mich eher gewundert habe über die Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin. Also mir kam das alles schon sehr früh sehr merkwürdig vor und ich habe nicht so richtig verstanden, warum Menschen daran glauben. Ich habe mich auch oft gefragt, warum die Gesellschaft sich dafür so überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, dass das der große Motor ist, der mich antreibt, dass ich einfach ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schaffen möchte, wie gefährlich Parallelgesellschaften sind und dass ich ja ganz klare, konkrete Handlungshilfen anbieten möchte, wie wir uns als Gesellschaft auch diesem Phänomen entgegenstellen können.
Über welche Gruppierung sprechen wir da eigentlich?
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Das ist völlig okay. Dana Buchzig über den richtigen Umgang mit Verschwörungsmythen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und am 29. Oktober sprechen wir im nächsten Teil der Reihe Glaub Ihnen nicht über den Einfluss der Gruppe QAnon. Kluge Texte gegen den Zeitgeist, dazu Stolperrhythmus und jede Menge putzige Retro-Soundeffekte. Das ist Deutschpop, der Spaß macht, von Golf.
Kalte Kiesel regnen, mein Rücken herab. Es sagt dir keiner, doch auch Blumen schützen nachts. Für den Tau auf ihrer Haut. Ich hab Angst vor der Liebe, Papa. Angst vor der Liebe, Papa. Ich hab Angst vor der Liebe, Papa.
So heißt dieser Song der Kölner Band Golf. Sehr charmanter Song gegen die Du kannst alles schaffen Parolen der Motivationscoaches. Musikalisch originell. Motivationshilfe? Die bräuchten derzeit auch die Clubs. Stichwort Corona. Im Lockdown wurden sie dicht gemacht. Im Sommer gab es zaghafte Öffnungen Open Air. Und nun sieht es mit der Verschärfung der Lage wieder düster aus. Die Magie und Freiheit des Nachtlebens wieder aufleben zu lassen, das versucht die Ausstellung Nocturnal mit Bildern und Fotos plus Club-Atmosphäre. Die Geschwister Pola und Orson Sieverding, Kinder der Fotografin Katharina Sieverding, haben Nocturnal in der Partyhauptstadt Berlin gestaltet. Übrigens die erste Zusammenarbeit der Künstlerin und des Techno-Label-Betreibers. Gerd Brendel hat sich an diesen Ort begeben. Was ist das für ein Ort? Was sieht man da? Wie ist es da?
Naja, vor allen Dingen ein Ort, der mich ja an meine früheren Vor-Corona-Nächte sehr erinnert hat. Also ja, draußen grauer Morgen, war da heute Vormittag. Flackerndes Licht von irgendwo weit unten, Bässe, Nebelschwaden. Ja, so war das früher im Club. Und so ist das jetzt in den Kellergebäuden des Projektraums Kanya Kage in Berlin-Kreuzberg, wo ja diese Ausstellung stattfindet, aber eben keine Party, sondern man sieht auf der weißen Wand im ersten Raum ein Stillleben. Oder besser Filmclips der verwaisten Eingänge zu Berliner Clubs. Herbstlaub im Wind, ein Schatten huscht über die Graffiti-Wand, Aber wo früher Partygänger-Schlangen standen, herrscht jetzt gähnende Leere. Die lebenden Bilder hat Orson Sieverding aufgenommen, DJ, Musikproduzent, Sie haben es erwähnt, Labelbetreiber, der hier seine früheren Arbeitsplätze aufgenommen hat. Im Raum daneben hängen seine Kolleginnen aufgenommen, früher bei der Arbeit von seiner Schwester, der Medienkünstlerin und Fotografin Pola Sieverding. Und die zeigen Menschen, ja, ganz versunken in ihrer eigenen Welt, den Blick auf das DJ-Pult, den Plattenteller, das Computer-Display gerichtet, die Musik, weil das ist ja mitten in dem Partygeschehen aufgenommen, muss man sich dazu denken, genauso wie die feiernde Menge vor den DJs. Und das alles scheint diese Porträtierten aber gar nicht zu berühren. Das sind fast, ja, meditative Bilder.
Meditativ, sakral fast schon, könnte man sagen?
Ja, also der Gedanke kommt automatisch, vor allen Dingen, weil die Bilder auch so aufgehängt sind wie Flügelaltäre. Also jeweils zwei Porträts untereinander und dann links und rechts nochmal welche. Da sieht man die DJ-Legende Mark Ernestes mit einem Bart wie Johannes der Täufer, also der ist schon ein bisschen älter, der kramt in seiner Schallplattensammlung. Ihm gegenüber schaut die junge DJ Sylvia Castell als einzige nicht auf ihr Pult. Ihr Blick geht auf einen Punkt hinter dem Betrachter gerichtet, so ja, wie eine moderne Jungfrau Maria. Welches Wunder sie gerade erstaunt, bleibt den Partyerinnerungen der Betrachter überlassen. Das Licht wechselt dann auch noch von weiß zu blau zu rot und die Porträts beginnen zu leben wie Altarbilder in Kirchen im Licht gotischer Kirchenfenster.
Was zeigt uns das? Clubkultur, Nachtleben, museumsreif, ad acta gelegt?
Also es ist wirklich auch die Inszenierung eines ja fast schon frommen Raums, aber mehr mit dem Schwerpunkt auf Andacht als auf Ekstase, weniger Überhöhung als wehmütige Erinnerung.
Also melancholische Stimmung, die dort bei ihnen übrig geblieben ist.
Und diese melancholische, versunkene Stimmung porträtiert für mich auch das schönste Bild. Also das will ich noch kurz erzählen. Das zeigt keinen berühmten DJ, sondern eine junge Frau, die Kapuze von ihrem Pulli tief ins Gesicht gezogen und als einzige Lichtquelle ein Mobiltelefon, auf das sie mit einem leisen Lächeln schaut. Das ist wirklich dann so die Madonna von Vermeer. Stichwort museumsreif, Erinnerungsort. Und das habe ich auch Orson und Pola Sieverding gefragt.
Wir erinnern eigentlich an einen Platz, der im Moment komplett wegfällt.
Na, ich glaube, und darüber hinaus erinnern wir natürlich auch an die Nacht als solche, an die Nacht als Raum des Übertritts oder der Überschreitung in einen Raum, in dem man auch vielleicht jemand ganz anders sein kann.
Da kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Backgrounds zusammen, ob es nun Klasse ist, ob es Hautfarbe ist, und finden eine Gemeinsamkeit, die sonst so draußen in der Welt vielleicht so einfach nicht herzustellen ist.
Tanzen, feiern im öffentlichen Raum. Anfassen und loslassen, wie das mal ein Freund von mir gesagt hat. Und beides braucht die Gesellschaft. Daran erinnert diese Ausstellung sehr schön und sehr traurig. Für die einen Eskapismus, Hedonismus, Ventil, aber eben auch ein utopischer Ort.
Gerd Brendel über Nocturnal im Ausstellungsort Kanya und Kage in Berlin noch bis zum 29. November dort zu sehen. Danke. Die Modeindustrie, sie schafft es immer wieder, ein künstliches Verlangen zu erzeugen. Selbst teure Sneaker werden regelmäßig zu Produkten, die Fashion-Victims unbedingt haben müssen. Das gelingt auch bei Schuhwerk, das man vor Jahren schon mal bei Mama und Papa im Schrebergarten sehen konnte. Was ist dran an den Trendschuhen dieser Saison? Laura Dresch suchte für Corso nach Antworten und mit dabei war auch dieses fette Logo.
Es ist 12 Uhr, ich kauf mir Supreme. Streetwear boomt seit Jahren. Firmen wie Supreme, Off-White und Adidas kreieren regelrechte Hypes um ihre Produkte. Vor allem Schuhe lösen große Hypes aus und wenn man sich die Modelle anguckt, kommt manchmal das Gefühl hoch, je unästhetischer das Modell, desto größer der Hype. Wie zum Beispiel bei Crocs. Ja, Crocs. Diese bunten Gummigartenschuhe, die vor ein paar Jahren schon mal gehypt wurden, sind zurück. Anfang Oktober kam ein quietschgelbes Modell in Kooperation mit Justin Bieber raus. Wenige Tage vor Verkaufsstart hat er auf seinem privaten Instagram-Account ein spontan wirkendes Video hochgeladen. Während er spricht, schneidet er einen Kuchen auf, der genau wie das Schuhmodell aussieht. $60 haben sie gekostet und waren nach einem Tag ausverkauft. Das passiert häufig, denn Hype-Produkte sind streng limitiert und wer eins haben möchte, sollte wenige Sekunden nach Veröffentlichung gekauft haben. Dann kommt der Resell-Markt ins Spiel. Sogenannte Reseller kaufen mit Bots große Bestände auf und verkaufen sie mit teilweise erheblichem Gewinn weiter. Der gelbe Schuh von Justin Bieber hat nach 2 Tagen $489 im Resell-Markt gekostet. Nach ein paar Tagen fiel der Preis allerdings wieder auf $80. Dennoch kann der Resell-Markt sehr lukrativ sein. Die Reseller handeln auf Online-Plattformen wie mit Wertpapieren. Vor allem im Sneaker-Markt werden immer wieder absurde Preise erzielt. Ein 200-Euro-Schuh kann schnell auch mal für 2000 Euro gehandelt werden. Besonders teuer wird's, wenn zwei Hype-Marken zusammenarbeiten, eine Kollaboration eingehen. Dann kostet ein Koffer von Louis Vuitton und Supreme auch schon mal 42.000 Euro. Warum Konsumenten auf diese künstlichen Hypes reinfallen, weiß Katharina Klug. Sie ist Professorin für Marketing an der Münchner Fresenius Hochschule.
Es ist eben nicht so, dass wir immer rational entscheiden. Ganz im Gegenteil, die meisten Entscheidungen von Konsumenten, von uns allen, basiert auf emotionalen Ebenen. Und wenn ich etwas toll finde oder wenn ich das Gefühl habe, etwas wird knapper, wirken andere Denkmechanismen. Dann denke ich also nicht rational drüber nach, sondern dann wird der Reiz erhöht.
Marketing von großen Firmen begleitet uns nicht erst seit kurzem, aber wie oft sind wir von der Couch aufgestanden und losgezogen, um ein Produkt aus einer Fernsehwerbung zu kaufen? Wie schaffen es also die Marketingfirmen heute, derart große Hypes auszulösen? Die Antwort: Social Media. Katharina Klug.
Bei Fernsehwerbung waren wir uns als Zuschauer quasi immer bewusst, dass es Werbung ist und dass das Unternehmen oder die Marke wertvolle Fernsehminuten gekauft hat, um darin einen tollen oder weniger tollen Spot zu hinterlassen. Also die sind quasi zu uns ins Wohnzimmer gekommen und haben uns etwas erzählt. Aber der Kanal oder der Sender war immer das Unternehmen.
Heute sind es die Influencer. Katharina Klug verweist darauf, dass vor allem junge Menschen Werbung mit freundschaftlichen Ratschlägen verwechseln.
Die sehen die eher als gute Freundin, die eine Empfehlung ausspricht, der sie vermeintlich vertrauen können. Also das wird so hingenommen und dadurch ist der Kaufreflex eher da als bei Fernsehwerbung.
Kleine Auflagen und extrem hohe Preise. Das können sich nur wenige leisten und es ist ärgerlich für alle Sneakerliebhaber, die sich 500 Euro Schuhe einfach nicht kaufen können. Und wie reagieren die Unternehmen auf die überhöhten Resellpreise? Eher halbherzig. Offiziell verbieten sie zwar den Einsatz von Bots und auch, dass eine Person 50 Schuhe auf einmal kaufen kann. Das lässt sich aber leicht umgehen. Am Ende profitieren auch sie, denn der Hype vergrößert den eigenen Markenwert. In Zukunft kann es sogar sein, dass sie gar keine klassische Werbung mehr produzieren müssen. Die Konsumentinnen wollen auch etwas abhaben vom Glamour der großen Firmen und bewerben die Produkte äußerst fleißig kostenlos weiter. Sie posten Bilder aus langen Schlangen vor den Geschäften und filmen sich beim Unboxing.
Und zwar habe ich hier ein Nike Off-White Schuh.
Sie zeigen zu Hause, wie sie das Produkt auspacken.
Ganz mal aus der Verpackung raus. Ihr seht schon.
Dabei erklären sie, wie ihr erster Eindruck ist, was das Produkt gekostet hat und ob es ihnen gefällt. Das klingt banal, interessiert aber hunderttausende Zuschauer.
Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja. Gib mir Balenciaga, ja.
Stellt sich nur die Frage, wie lange dieses Wachstum weitergehen kann und ob die Hype- und Resell-Blase irgendwann platzt. Im Zeitalter des Klimawandels haufenweise ungetragene Schuhe anzusammeln, wirkt jedenfalls nicht sehr zeitgemäß. Und ob es einen wirklich besonders cool macht, sei mal dahingestellt.
Balenciaga, gib mir Balenciaga.
Auch hier, warum immer Neues kreieren, wenn so vieles Schönes im Archiv liegt? Das ist das Motto heute zum Welttag des audiovisuellen Erbes. Medias Res berichtet gleich über ARD Retro. Und soweit Corso Kunst und Pop mit Adalbert Sinjavski. Ihnen danke fürs Zuhören.